Eulenfisch Podcast, das Magazin für Religion und Bildung.
Über die Ausweitung der Kampfzone. Wohin führt der aktuelle Anti-Utopismus? Pariser Zeitansage Nummer 18 von Michael Hochschild. Dass der Tod ein Meister aus Deutschland ist, ist ein berühmter Satz aus dem legendären Gedicht Todesfuge von Paul Celan. Er verarbeitet darin die nationalsozialistische Judenvernichtung im 20. Jahrhundert. Besagter Satz ist insofern leider historisch gut, will heißen furchtbar, begründet. Dennoch wirkt er im Blick auf das Deutschland von heute aus der Zeit gefallen. Wie auch andernorts tobt im Land der Täter von einst inzwischen eine Art Opferwettbewerb, der die gebeutelte Armee an die Seite ihrer von zahlreichen Krisen verunsicherten Bürger und deren Alltagssorgen stellt. Das Kriegsgeschrei ist rechts des Rheins zwar längst verhallt, aber friedfertig geht es hier trotzdem nicht zu. Glaubt man einem aktuellen Bericht der École de Guerre Économique, die im noblen 7. Arrondissement von Paris residiert und als Kaderschmiede insbesondere für französische Nachrichtendienste gilt. Ihrem Bericht zufolge führt Deutschland ganz gezielt und strategisch auf den verschiedenen Ebenen von NGOs, Stiftungen, namentlich genannt werden die Heinrich Böll und Rosa-Luxemburg-Stiftung, und politischen Parteien, namentlich die Grünen, eine Arbeit der Untergrabung Frankreichs im Bereich der Kernkraft. Ziel sei, die Atomkraftindustrie in Frankreich nachhaltig und gesamteuropäisch zu schwächen und Frankreich damit nachhaltig zu schaden. Das Gleiche gelte für neuere Rüstungsprojekte, insbesondere der europäischen Sky Shield, bei denen Deutschland gegen Frankreich auf Kooperation mit der USA setzt. Gewiss, das Szenario erinnert erfreulicherweise bei weitem nicht an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder andere internationale Konflikte wie den von Israel mit den Palästinensern. Aber eine friedvolle Nachbarschaft, erst recht unter Partnern, so die französische Sicht, beziehungsweise unter Freunden, so das deutsche Verständnis, stellt man sich gleichwohl anders vor. Ganz anders. Eher als Komplizen des Glücks. Antithese von Krieg und Frieden. Die deutsch-französische Beziehungswirklichkeit von heute stellt sich jedoch nicht alleine gegen das geschichtlich allzu klare Vorverständnis von Krieg und Frieden, von dem sogar Kant nur seine bewaffnete Auseinandersetzung kannte, beziehungsweise im Auge behielt und diese mit wirtschaftlichen, diplomatischen und moralischen Maßnahmen im Namen des ewigen Friedens einzugehen suchte, ähnlich wie das Völkerrecht, das mit juristischen Mitteln das gleiche Ziel verfolgt. Eine Zivilisierung des Krieges. Spätestens seit es hybride Kriegsführung gibt, die sich nicht am regulären Status quo zweier Parteien und ihrer approbierten Mittel orientiert, Beispiel Besetzung der Krim. Ja, seit offene Wirtschaftskriege USA, China einen Konflikt prägen. Ja, verschärfen können und kulturell-ideologische Grabenkriege, Channel Culture, toben, beziehungsweise Verteilungskämpfe um natürliche Ressourcen, Wasser, sich ausbreiten und bürgerkriegsähnliche Ausnahmezustände sogar in Demokratien wie in Frankreich in Serie gehen, weil eine Ausschreitung, jugendliche Krawalle Juni, Juli 2023, auf die andere Gilets jaunes folgt und auf allen Seiten bei Sicherheitskräften wie Protestierenden eskaliert, wird inzwischen sogar im Vergleich mit den wochenlangen Aufständen um die Pariser Vorstadt Clichy-sous-Bois von 2005. Spätestens seit diesen Phänomenen kann man sich mit der schlichten Gegenüberstellung von Krieg und Frieden als An- und Abwesenheit bewaffneter Konflikte nicht mehr begnügen. Die Antithese von Krieg und Frieden ist zweifelsohne tief und fest kulturell verankert. Nicht zuletzt im Kanon der Klassiker der Weltliteratur bei Tolstoi, der in seinem Meisterwerk Krieg und Frieden das Drama um die Rückkehr einer Familie in die fremde Heimat Moskaus, ausgerechnet nach dem von Russland verlorenen Krimkrieg, seine Figuren, Handlungen und Bedeutungen völlig um diese Antithese inszeniert, die Idee dafür jedoch von Pierre-Joseph Proudhon übernimmt, weshalb es lohnt, letzteren genauer anzuschauen. Dennoch gab es schon früher genug Gründe, diese Antithese zu hinterfragen und zu überdenken. Da steht die neutestamentliche Friedensbotschaft der alttestamentalischen Aussage, dass der Herr ein tapferer Krieger ist, sein Name ist Jahwe, beim Auszug aus Ägypten anscheinend widerspruchslos, mindestens aber verbindend gegenüber. Selbst unter den Bedingungen der Säkularisierung, wenn alles Jenseitige somit verdiesseitigt wird, ändert sich an der Fragwürdigkeit des einschlägigen, also antithetischen Konzepts von Krieg und Frieden nichts. Stattdessen schließt besagter Pierre-Joseph Proudhon im 19. Jahrhundert ausdrücklich an die Bibel an und stellt nunmehr den Menschen als kriegerisches Tier vor, für den der Krieg der große Motor der Zivilisation sei. Obschon die Menschheit an sich keinen Krieg mehr wolle. Und weiter befindet Proudhon, der Friede zöge aber nicht ein, wenn der Krieg und seine Massaker sozusagen erledigt und überwunden seien, sondern erst, wenn die Konsumgesellschaft am Ende sei. Sie schaffe maximale Ungerechtigkeit und sei die Wurzel für allen Krieg. Kein Wunder, dass wir angesichts des verbreiteten Hyperkonsums von heute in so friedlosen Zeiten leben, möchte man unmittelbar denken. Umgestaltung der Gegenwart. Wenn es dennoch so schwer ist, innerhalb der Antithese von Krieg und Frieden aufgrund des Einflusses des Ersten zugunsten des Letzteren daraus auszusteigen, käme es umso mehr darauf an, über Krieg und Frieden außerhalb seiner angestammten konzeptuellen Grenzen nachzudenken und seine Erwartungen und Befürchtungen für heute im Heute zu schärfen. Aber was bedeutet das? Und wie geht das? Es bedeutet zunächst einmal, die Ausweitung der Kampfzone, well back, zur Kenntnis zu nehmen, den Platz der Unordnung darin zu verstehen und zu begreifen, dass das Vorzeichen einer anderen, fragilen Gegenwart sind, die um sich greift. Zeitdiagnostisch gesprochen, leben wir in prodromatischen Verhältnissen. Das heißt, unter Bedingungen von Verboten der Zukunft. Einer Zukunft, die anders ist als Gegenwart und Vergangenheit, mithin unübersichtlicher, multipolarer. Diese anbrechende Zeit ist weder modern noch vormodern, sie ist keine Verlängerung der Geschichte. Krieg und Friede signalisieren darin kein metaphysisches oder von Menschen gemachtes Schicksal, sondern sie sind Bedingungen der Umgestaltung unserer Gegenwart. Es sind keine Erinnerungszeichen der Vergangenheit und keine bloßen Anzeichen von mehr oder weniger Glück bzw. Unglück. Es sind Elemente einer Einführung in eine neue Zeit. Deshalb gibt ihnen die Zeitdiagnostik den Titel der Prodromatik. Man kann also fragen, in welche neue Zeit die Ereignisse von heute einführen und welche Ereignisse das genauer hin sind. In seinen Kriegsmemoiren tat das de Gaulle zu seiner Zeit auch und stellte 1954 erschreckt fest, schon zu Beginn des Jahrhunderts erschienen die Vorzeichen des Krieges. Im französischen Original unter expliziter Verwendung des Begriffs die Vorzeichen, les prodromes. Im Rückblick erklärt sich so manches erstaunlich leicht. Im Vorausblick heute wird man vorsichtiger sein müssen mit Zuschreibungen. Aber gerade angesichts der Ausweitung der Kampfzone wird man das Recht auf Gewaltanwendung zur Hilfe und zum Selbstschutz nicht abstreiten können. So, dass die Menschen ihre Gegenwart nicht in einer ewigen Siesta verschlafen, eigentlich überwintern, ausharren solle, sondern wachsam fürs Neue seine Chancen und Gefahren bleiben könne. Man ist, wogegen man ist. Die Phänomene jener Ausweitung der Kampfzone sind zwar mit den unterschiedlichen neueren Kriegstechniken und Formen oben bereits genannt, Es fehlt aber die Deutung dieser Ereignisse als Symptom der neuen Gegenwart. Zur entsprechenden Qualifikation genügt zunächst ein Blick auf die politisch-philosophischen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine. In seiner gegenwärtigen Phase steckt das Putin-Regime zweifelsohne in einer Anti-Utopie fest. Denn mit dem Einmarsch in die Ukraine und dem Scheitern einer Art russischen Blitzkrieges nach deutschem Vorbild hat Putin seinem Volk keine positive Perspektive, kein Ziel in einer besseren Welt mehr zu bieten. Ihm bleibt nur mehr der Krieg gegen die Ukraine, der Krieg gegen den Westen und sogar der Krieg gegen die Feinde im eigenen Lager. Das ist das Gegenteil einer Utopie, ohne dass daraus bereits eine verdüsterte Dystopie würde, weil ja kein Unheil heraufbeschworen wird. Stattdessen gilt, wie bei den Protestbewegungen, wird die eigene Existenz des Regimes dadurch definiert, dass man ist, wogegen man ist. Vermittels einer Dystopie kann man noch Kräfte mobilisieren, Stichwort Rettung vor der Klimakatastrophe. Bei einer Utopie muss man einfach Geduld aufbringen, damit am Ende alles gut wird. Und wer mehr hofft, muss eben länger warten. Aber bei einer Anti-Utopie hilft weder Mobilisierung noch Hoffnung und Geduld. Der Existenzmodus hat kein anderes Ziel als Dasein. Kämpfen und durchkommen heißt so etwas im Militärjargon und ist der Fall, wenn man sich hinter den Linien durchschlagen muss, im Feindesland, sprich im Neuland, also dort, wo man sich nicht auskennt und auf keine bewährte Unterstützung bauen kann. Keine andere Strategie zur Verfügung hat, als ans Überleben denken und entsprechend zu handeln. Von Moment zu Moment. Die Devise heißt, nur nicht zusammenbrechen und liegen bleiben. So deutlich das am russischen Regime im Ukraine-Krieg derzeit ablesbar ist, so wenig ist der aktuelle Anti-Utopismus darauf beschränkt. Er findet sich auch in der Lebenswelt und in der Politik wieder. Während der Corona-Pandemie erklärte zum Beispiel der französische Staatspräsident dem Infektionsgeschehen den Krieg. Das sollte über die Startschwierigkeiten einer Impfkampagne hinweg retten, um dem feindlichen Virus die Stirn zu bieten und durchzuhalten, bis die ersten Erfolge der Impfstrategie ihre Wirkung zeigen würden. In unserer Lebenswelt findet sich ebenfalls entsprechendes Durchhalten. Zum Beispiel, wenn wir immer stärker auf Geschwindigkeit achten sollen, weil wir kein anderes Ziel als den Wandel und die Beschleunigung mehr haben. Es geht nur noch darum, im Strom der Ereignisse mitzuschwimmen und bloß nicht unterzugehen. Ein anderes, neues Beispiel. Während der massiven Ausschreitungen in Frankreich im Juni-Juli 2023 als Protest auf eine Verkehrskontrolle mit Todesfolge durch einen Polizisten erklärten Polizeigewerkschaften den Ordnungs- und Sicherheitskräften sei der Krieg erklärt worden, um den spontanen Ausbruch von Gewalt selbst mit einem Aufgebot von 45.000 Mann Herr zu werden und dabei nicht unterzugehen. Zu keinem Moment und an keiner verantwortlichen Stelle wurde allerdings strategisch zu antworten versucht und über den Moment der Proteste hinausgedacht oder gehandelt, etwa mit Gesetzesinitiativen zum Schusswaffengebrauch bei Verkehrskontrollen zur Befriedung der aufgebrachten Stimmung. Obschon ein entsprechender Schusswaffeneinsatz erst infolge der Terrorismusbekämpfung seit 2017 überhaupt erlaubt ist, und das nur in der Polizei und nicht in der Gendarmerie, die konsequenterweise keine entsprechenden Zwischenfälle zu verzeichnen hat. Soll man da ernsthaft schon von einem bewährten Einsatzkonzept reden? Schlimmer noch, nach einem weiteren schwerwiegenden Zwischenfall im Rahmen der Ausschreitungen im Juni-Juli 2023, bei denen Polizisten durch Gummigeschosse einen Jugendlichen in Marseille aus nächster Nähe schwer verletzten und ihre Tat verheimlichen wollten, so dass ein Polizist in Untersuchungshaft kam, verlangte die Polizeigewerkschaft in Zukunft nur noch von für sie spezialisierten Richtern und Staatsanwälten angeklagt und verurteilt zu werden, als ob in Demokratien Militärgerichtsbarkeit kein Widerspruch wäre und die Prinzipien der rechtsstaatlichen Neutralität für alle Bürger gelte, außer für die Polizei. Wirklichkeit als Selbstbezug. Worauf deutet der Anstieg anti-utopistischer Energien also hin? Zunächst einmal signalisiert dieser Anti-Utopismus, dass wir jenseits von binären Zeiten und Unterschieden angekommen sind. Man kann diese Gegenwart nicht mehr verstehen, wenn man sie mit den Mitteln von Utopie oder Dystopie beschreibt, und zwar nur darüber und immerzu. Die Anti-Utopie durchkreuzt auch die temporalen Ordnungsvorstellungen. Der Gegenwart verleiht sie die komplette Aufmerksamkeit und verschafft so en passant Vergangenheit und Zukunft als Orientierungsgrößen ab. Zumindest entwertet sie sie. Anders gesagt, angesichts von Anti-Utopismus geht es nur noch um die Gegenwart und um nichts anderes. Die Frage ist nur, um welche Gegenwart es denn genau geht. Das herauszufinden steckt ja im Aufmerksamkeitsüberschuss für die Gegenwart. Man könnte wohl auch sagen, Aufmerksamkeit als Achtsamkeitsübung. Hier ist der Platz der Unordnung von heute. Sie verteilt die Aufmerksamkeit neu, stellt neue Zusammenhänge her und relativiert andere. Die Erfahrung der Unordnung führt dazu, dass man die Wirklichkeit der Gegenwart nicht mehr an ihren kognitiven Schablonen für sie misst, sondern dieselben an ihr neu ausrichtet. Die Gegenwart, die dieser Anti-Utopismus nahelegt, ist eine Wirklichkeit des Selbstbezugs, wenn nicht sogar eine der selbstbezogenen Hyperrealität. So wie die Gegenwart nur noch sich und ihr Dasein kennt und keine überbordenden Vorstellungen von Vergangenheit und Zukunft abseits vom existenziellen Augenblick, so kennen auch ihre Agenten nur noch sich und ihr Dasein. War der Selbstbezug bisher vom Fremdbezug zu unterscheiden, so dominiert jetzt nur noch der Einschluss ins Selbst, der Solipsismus. Jeder Fremdbezug gerät zur Quelle von Streit und Konflikt. Siehe den deutsch-französischen Beziehungsstatus. Wenn man unter diesen Bedingungen Frieden schaffen oder wahren will, tut man am besten daran, dafür zu sorgen, dass die Betroffenen sich aus dem Weg gehen können. Der steigende und ausufernde Individualismus der letzten Jahre ist dafür nicht einmal das beste Beispiel, weil er trotz allem im Rücken und nicht nur auf Kosten der sozialen Welt stattfindet. Ohne Bezug auf die Umwelt kann keiner seinen Einzigartigkeitsbeweis führen. Wie selbstzerstörerisch jene überspannte Selbstbezüglichkeit tatsächlich ist, zeigt sich indes längst an demokratischen Verschleißspuren, dass sich zum Beispiel Luxushandtaschen von Louis Vuitton inzwischen über ihre elitäre Ursprungsklientel hinaus verbreitet haben, gilt so manchen Beobachtern als Trend zur Demokratisierung der Mode und des Luxus als neue Teilhabe aller. Das Subtile daran ist das Gefährliche: bei den zahlreichen Befürwortern dieser These, ob als Handtaschenträger aus der Mittelschicht oder als wissenschaftlicher Beobachter, gerät der Ausdruck demokratisiert zu einer Art Synonym von verbreitet, normal, erhältlich, banal. Der Bedeutungsrahmen von demokratisiert erhält von daher eine prompte Erweiterung. Dazu werden dann auch der Cappuccino gezählt, der überall Einzug gefunden und die lokalen Kaffeegetränke verdrängt hat, genauso wie der Kapuzenpullover, ja, im Prinzip alles, was man für sich kaufen und in kürzester Zeit erhalten kann. Wenn alles, was disponibel und banal wird, auf eine mechanische Weise als demokratischer Fortschritt missverstanden wird, vergisst man leicht, welche ungeheuren Fortschritte auf dem Gebiet der Demokratisierung noch und immer wieder zu ihrer Sicherung zu leisten sind und weicht den Kampf um soziale Gerechtigkeit auf. Man könnte auch sagen, so schafft man die Demokratie im Namen derselben sang- und klanglos quasi friedlich ab. Ganz ohne Kriegserklärung, nur durch die Ausweitung der Kampfzone und vermittels anti-utopistischer Energien, die in der blinden Selbstbezüglichkeit einer Dekadenz Tür und Tor öffnen. Über den Autor. Michael Hochschild ist Forschungsdirektor und Professor für postmodernes Denken, TimeLab Paris. Er begann mit religionssoziologischen Studien bei Niklas Luhmann und Franz Xaver Kaufmann. Heute lehrt er als Zeitdiagnostiker in Paris und forscht über die hereinbrechende Zukunft einer postmodernen Welt und ihre neuen Zivilisationsformen.